Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Rolf Waldeck.
Ich habe immer wieder versucht, in diesen Predigten auch den Vorhang zu öffnen, dass wir da mal hinschauen, was ist eigentlich los in der unsichtbaren Wirklichkeit und Welt. Die ist ganz, ganz wichtig für uns und entscheidend. Und wir als Christen leben ja aus dieser unsichtbaren Wirklichkeit. Ich möchte erst im ersten Teil Wert darauf legen, dass Jesus eben sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das möchte ich dann auch ausführen, was das eigentlich für uns heute bedeutet. Ich hatte ja in der Predigtreihe versucht, diesen Vorhang, wie gesagt, zu öffnen und Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe deutlich zu machen. Das sind diese gewaltigen Eigenschaften Gottes. Wenn wir die wirklich erfassen und begreifen, dann sind wir echt geborgen, dann sind wir gestärkt und dann mag kommen, was will. Wir sind wirklich in Gott geborgen. Und was eben auch deutlich wurde in dieser Predigtreihe, dass all diese Eigenschaften Gottes auch uns gegeben wurden. Da heißt es zum Beispiel im 1. Petrus, heilig, ihr seid heilig, der Herr, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr durch und durch geheiligtes Leben führen. Auch diese Heiligkeit Gottes ist uns gegeben durch den Heiligen Geist. Und auch bei der Herrlichkeit wird das deutlich, 1. Petrus 4,14, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Und im dritten Bereich der Liebe, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also was wollen wir mehr? Wir haben eigentlich in Jesus alles, was wir brauchen. Und diese Vollmacht, um die es heute geht, das ist eigentlich eine Zusammenfassung von all diesen drei Eigenschaften Gottes, Heiligkeit, Herrlichkeit und Liebe. Ich habe das mal aufgeteilt wieder in drei Punkte. Im ersten Bereich wollen wir gucken, was heißt, was ist Vollmacht. Im zweiten, wie wir die Vollmacht wahrnehmen und anwenden. Und im dritten Bereich dann die Grenzen der Vollmacht. Auch das ist ganz wichtig, damit müssen wir leben lernen. Also, ich komme zum ersten Punkt, Vollmacht, was ist das? Vollmacht ist ganz einfach, ist die volle Macht Gottes. Ganz einfache Erklärung. Vollmacht, die volle Macht Gottes. Und Gott hat alle Macht und Gewalt. Jesus hat alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir können das, denke ich, gar nicht fassen, wenn wir dann die Realität sehen, die Welt sehen, was da alles so abgeht. Wo sehen wir da was von der Vollmacht Gottes? Da sind vollmächtige Menschen am Wirken und zertrümmern diese Welt, versuchen das Beste rauszuholen, wollen Reichtümer sammeln und was sie noch alles sammeln wollen. Und wir merken, wie die Menschen diese Welt anscheinend regieren und in einer ganz anderen Machtstrukturen dann deutlich werden. Also Vollmacht oder Autorität beschreiben die Befugnis, im Namen Jesu, im Namen eines anderen, Geschäfte zu machen, aufgrund von Kompetenz und Ausstrahlung Einfluss auszuüben. Also die Vollmacht im täglichen Leben, wir haben verschiedene Vollmachten. Ich habe meine Vollmachten alle hier hinten im Portemonnaie. Da habe ich so eine Bankvollmachten, da habe ich andere Vollmachten noch drin, damit kann ich arbeiten, einen Führerschein habe ich auch hier drin, darf ich Auto fahren und alle möglichen Vollmachten sind uns ja gegeben durch irgendwelche Prüfungen oder anderen Geschichten, die wir in dieser Welt gemacht haben. Also Vollmacht ist eigentlich was ganz Alltägliches. Jetzt im Alter denke ich auch an die anderen Vollmachten, die einem so anderen übertragen werden, wenn man selber nicht mehr kann und dann gepflegt werden muss und sowas, überträgt man Vollmachten an die Kinder oder in dem Fall auch meine Frau. Also es gibt viele Vollmachten in dieser Welt. Aber es geht eigentlich heute hier um geistliche Vollmacht. Und bei Jesus, der ist ja groß geworden als Kind hier auf der Erde und erst mit seiner Taufe hat er die eigentliche Vollmacht erhalten. Als in der Himmel sich auftat und der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn kam, bekam er die Vollmacht, diese nächsten 3 Jahre auf der Erde zu agieren. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Komme ich nachher nochmal drauf, wie wichtig gerade diese Sohnschaft auch ist. Jesus wurde auch Vollmacht, wie gesagt, übertragen und dann handelte er. Und was für Vollmachten waren das? Einmal Vollmacht über Licht und Finsternis. Insgesamt kann man sagen, die Welt lebt in der Finsternis. Und Jesus ist das Licht der Welt und wir sind das Licht der Welt. Und wir sollen in diese Finsternis Licht hineintragen. Und das hat Jesus gemacht. Durch ihn ist das Licht in diese Welt gekommen. Durch ihn wurde die Finsternis vertrieben. Und da geht es ja um Bereiche, die von Engeln beherrscht werden, die in der Finsternis vom Teufel beherrscht werden und was da alles herrscht. Und das kommt eben in all den Dingen, was wir in der Welt auch heute sehen, zum Ausdruck. Wer da letztlich regiert und da die Herrschaft innehat. Und deshalb wird es auch oft in dem Zusammenhang von der Waffenrüstung Gottes gesprochen. Vor allem der Schild des Glaubens, der ganz entscheidend ist, den wir immer wieder aufheben sollen. Der Helm des Heils, dass wir wirklich heil sind, auch von Jesus her erlöst sind. Den Panzer der Gerechtigkeit, dass wir einfach wissen, wir sind in Gott geborgen, wir sind in ihm beschützt und wir leben in seiner Gerechtigkeit. Die Gürtel der Wahrheit und beschut, das Evangelium in dieser Welt zu verkündigen. Das ist unsere Ausstattung, mit der wir in dieser Welt kämpfen. Und was eben dann noch deutlich wird, worüber wir Vollmacht haben, auch Jesus Vollmacht hat, wir haben die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Jesus hat uns beauftragt, auch seine Jünger, wenn wir irgendwo hingehen und ein Mensch wirklich umkehrt, dass wir ihm sagen dürfen, im Namen Jesu sind dir deine Sünden vergeben. Ist deine kaputte Vergangenheit weg und du bist wirklich jetzt frei, ein neues Leben anzufangen. Das heißt, andere Menschen eben zu Jüngern machen, dass sie Sünden vergeben werden und sie zu Jüngern Jesu werden. Und was dann noch dazu kommt an Vollmacht, das ist bei Jesus sehr stark deutlich geworden. Er hatte die Vollmacht, wirklich Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, auch im psychischen Bereich und im körperlichen Bereich Heilungen durchzuführen. An manchen Stellen im Neuen Testament heißt er, heilte alle Krankheiten. Die Menschen kamen zu ihm, da gerade in Kapernaum, und nachdem er die Schwiegermutter des Petrus da geheilt hatte, und da brachten sie alle Leute mit. Und da hat er die Dämonen ausgetrieben, hat alle geheilt. Jesus hatte da sicher noch ein Stück besondere Vollmacht, als wir die heute haben. Ich sage nachher noch dazu, zu den Grenzen. Durch ihn ist eben Gottes Vollmacht besonders deutlich geworden. Und dann hatte er nicht nur Vollmacht über Krankheiten, er hatte Vollmacht auch über Naturgewalten. Er braucht nur zum Wind sagen, sei still und schon auf dem See Genezareth ebbte der Sturm ab und die Wellen. Und er kam auf dem Wasser sogar auf die Jünger zu, zum Boot. Jesus hatte die Macht auch über Naturgewalten, auch über Hunger. Er konnte die Zukunft vorhersagen, er konnte, wie gesagt, auf dem Wasser laufen und so weiter. Von daher ist in Jesus deutlich geworden, dass er wirklich alle Macht und Gewalt hatte. Aber sie war auch schon begrenzt. Das ist der dritte Teil, der nachher kommt. Aber zunächst geht es darum, dieser zweite Teil, dass wir die Vollmacht wahrnehmen. Das heißt, erstmal erkennen, dass wir wirklich Vollmacht haben. Dass Jesus die Vollmacht in uns lebt. Sagt er ja auch, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, heute können wir sagen, ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und seid Jesu Zeugen. Jesus lebt in uns, die Macht der Herrlichkeit. Und das ganz Entscheidende ist, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir nicht aus eigener Macht und Stärke leben, sondern dass es die Macht ist, die uns der Vater im Himmel immer wieder gibt. Das ist eine Beziehungsebene, die da zum Tragen kommt. Nur durch die Beziehung haben wir Vollmacht. Wenn wir die Beziehung zum Vater nicht pflegen, dann verlieren wir auch unsere Vollmacht. Und die Beziehung zum Vater, wie pflegt man die? Das sage ich schon den Kindern in der Schule, wenn ich die Neuen Testamente verteile von den Gideons. Nehmt Kontakt zum Vater im Himmel auf, zu Jesus. Jetzt hier im Klassenraum macht das. Und dann bete ich mit ihnen, sage, dass sie erleben, dass dass ich Jesus anbete, der jetzt hier ist im Klassenraum, auch heute Morgen hier ist, dass ich mit ihm Kontakt aufnehmen kann und erkennen kann, was er möchte. Das ist die Frage manchmal, wie das mit unserem Gebet aussieht. Wir hatten ja gerade die Allianz Gebetswoche und haben viel gebetet. Wir hatten das Gebet oben im Knüll, in Großroppehausen. Es waren echt gesegnete Tage. Und ich glaube, das Beten müsste noch viel, viel stärker kommen. Wir beten in Borgen dreimal in der Woche für die Stadt. Wir noch in der Gemeinde auch für die Stadt. Wir segnen diese Stadt, dass diese Vollmacht Gottes diese Stadt ergreift. Es heißt ja da auch, was Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn ich da vorm Fernseher sitze, da höre ich nur selten was von Jesus, leider. Oder wenn ich hier durch die Stadt gehe oder Borken gehe, dann sehe ich auch nicht allzu viel von Jesus. Also die Offenheit zu Jesus, die muss ständig da sein, denn er will mit uns reden. Søren Kierkegaard sagte mal, als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörender. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und still sein und warten, bis der betende Gott hört. Ja, wie ist das? Hören wir Gottes Stimme noch? In den verschiedenen Situationen, wo wir hingestellt werden, bei Kranken oder anderen Menschen in dieser Welt, wenn wir irgendwo hingehen und Menschen begegnen, hören wir da auf Jesus, was er jetzt sagt und was er machen möchte, wie er reden möchte zu diesen Menschen. Und das heißt ja nicht umsonst von der Rebe am Weinstock, dass sie viel Frucht bringt. Also nur wenn die Rebe verbunden ist mit dem Weinstock, wenn da das Wasser oder was da durchfließt auch in die Reben rein, dann kommt Frucht. Aber wenn da nichts mehr fließt, ja, dann kann man ein christliches Leben leben, was man alles so gelernt hat, aber das hat dann keine Vollmacht. Das ist dann etwas, was gelernt ist, was ich dann ausübe und das ist auch ganz nett und schön, aber das bringt nicht allzu viel. Ich denke auch, sagen wir mal, den Beruf, den man findet im Leben, ist ganz entscheidend. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich meine Berufung fand, bis ich erkannt hatte, was Gott eigentlich mit meinem Leben vorhat. Mein Vater war ja Bürgermeister dann in Fürstenhagen und er meinte, weil ich so lieb und nett bin, ich sollte doch Pfarrer werden. Ja, hätte ich ja machen können, aber ich sah dann unseren Pfarrer im Ort, das war nicht unbedingt das Vorbild für mich und habe das dann in den Wind geschlagen. Dann lernte ich meine Freundin damals kennen, die Clarita, und die Eltern waren, die Mutter zumindest, die waren Ärzte und die Geschwister und so weiter, dachte ich, jetzt werde ich Arzt. Das hört sich doch gut an, habe gute Kontakte und Beziehungen. Dann bin ich bei der Bundeswehr im Sanitätsbereich gewesen, habe da gearbeitet und das hat mir dann gereicht, in Kassel im Krankenhaus. Das hat mich dann so mitgenommen, als sie dann, habe ich schon mal erzählt, dann in die Beine da so lange Nägel reinschlugen, dachte ich, Metzger wolltest du eigentlich nicht werden, bin ich dann ausgestiegen und habe dann einfach Physik studiert. Aber das war letztlich auch nicht mein Weg. Also ich bin geflüchtet in die Naturwissenschaft, weil ich da eine gute Note hatte im Zeugnis. Auch das war nicht der Weg, den Gott mich führte. In Gießen dann, als ich zum Glauben kam, so mitten im Studium, da merkte ich auf einmal, Gott möchte, dass ich mit Menschen arbeite. Das war mir vorher nie so bewusst. Ich war eher ängstlich und hatte Angst vor Menschen. Da wurde mir das klar. Und dann habe ich gesagt, gut, raus aus der Naturwissenschaft, Diplom gemacht, aber dann bin ich Lehrer geworden. Und da hatte ich Kontakt mit Menschen. Aber da saßen die Schüler dann vor mir im Physikkurs und drei davon waren heroinabhängig. Die wurden dann in die Psychiatrie gesteckt, kamen nach 3 Monaten wieder raus und fingen wieder von vorne an. Habe ich gedacht, wurde mir innerlich klar, du sollst dich um solche Menschen kümmern. Ich hatte keine Ahnung, was Heroin bewirken kann. Mit Alkohol hatte ich schon meine Erfahrung, aber nicht mit Heroin. Aber mit den Alkoholikern in Gießen hatte ich auch Kontakt bekommen. Ich war damals mit Studentenkneipen überall unterwegs gewesen, haben da sogar Schlagzeug gespielt, Musik gemacht. Und da hatte ich die Kontakte zu den Leuten. Aber auf einmal war mir klar, geh hin und verkündige ihnen jetzt das Evangelium. Und da sind wir in die Kneipen gegangen, haben von Jesus erzählt und da kamen sie eben und auch Alkoholabhängige, andere Abhängige in die Teestube und dann entstand das Werk Hoffnung für dich. Und da war mir innerlich klar, sich um diese Menschen kümmern. Und ich spürte ganz stark, dass Gott mir eine seelsorgerliche Begabung gegeben hat. Und dass ich dann merkte, wenn ich mit einem Alkoholiker betete, das war nicht immer so, aber in manchen Fällen, wir haben gebetet, Jesus, mach ihn jetzt frei von dem Alkohol. Da guckte der mich groß an nach dem Gebet und sagte, ich brauche gar keinen Alkohol mehr, ich bin frei. Das Wunder war passiert, er war frei geworden. Oder auch mit den Heroinabhängigen. Wir haben da nicht großen Entzug gemacht und die haben zwar Entzugserscheinungen gehabt, aber wir haben gebetet, Jesus, mach ihn frei. Dann sind sie durch diesen Entzug noch durchgegangen mit einigen kleineren Problemen und Schwierigkeiten, aber sie waren frei. Einer sagte mal, der hatte beim staatlichen Entzug gemacht, ganz heftig war das, ist auch wieder rückfällig geworden und dann waren wir auch in Fürstenhagen bei meinen Eltern mit ihm und dann sagte er zu mir, ja jetzt dieser Entzug bei euch, das ist ganz was anderes. Da merke ich, dass Gott da ist, dass Jesus da ist. Ich habe keine Entzugserscheinung. Das ist großartig, was man so dann mit Jesus erlebt hat. Also da ging es um meine Berufung, um meine persönliche Vollmacht, die ich dann erleben durfte, weil ich in diesen einen Personenkreis eben arbeiten sollte. Auch Jesus hatte da, das war mir echtes Vorbild, Kontakte zu Menschen. Ich denke, die Frau am Brunnen in einem Samarien, die er begegnete, wie er diese Frau angesprochen hat. Die wollte da Wasser holen am Brunnen und Jesus hatte auch Durst und die Jünger waren einkaufen gegangen in den Ort und er war da alleine mit dieser Frau am Brunnen. Ja, was macht man da mit so einer Frau am Brunnen? Ne? Ja, da kann man anfangen, über das Wetter sich zu unterhalten, über die Wasserqualität, aber das hat Jesus nicht gemacht. War auch eine Samariterin, diese Frau, die hatten ja ein bisschen Spannung, die Juden und die Samariter. Und die Frau wunderte sich, dass der Jude jetzt mit ihr überhaupt spricht, dass er diese Barriere überwunden hat auf einmal, dass er mit ihr redet. Das wunderte sie. Und dann, als er dann noch anfing und geistlich anfing zu reden mit dem Wasser, die Frau hat ihm ja Wasser gegeben oder wollte sie ihm geben, und dann sagte er, ich habe lebendiges Wasser. Also über das Wasser kam er auf die geistliche Ebene zu sprechen. Das ist immer ganz entscheidend in Gesprächen, dass man den Mut hat, über die normalen Dinge auch auf die geistliche Ebene zu kommen. Und da schenkt Gott immer wieder auch Anknüpfungspunkte, das zu machen. Und dann hat die Frau wirklich aufgewacht und gesagt, ja, geistliches Wasser, was ist das denn? Und Jesus hat ihr das ein bisschen erklärt und dann ist sie zum Glauben gekommen, dort am Brunnen. War so begeistert davon, dass sie in ihren Ort ging und hat dann von Jesus erzählt. Also sie hat Jesus erfahren, hat ihn kennengelernt, nicht als einer, der nur Durst hatte da am Brunnen, sondern dass er der Gottessohn war. Und das können unsere Menschen ja auch erleben. Denn Gottes Sohn Jesus ist bei uns. Er ist in uns. Und sie können ihn kennenlernen an Ort und Stelle, wo wir hinkommen, ob das im Geschäft ist, am Brunnen oder sonst irgendwo. Wir können dort Menschen von Jesus erzählen. Und bei Jesus war ja so, er hat dann nur ein Wort manchmal gesagt, einen Satz, Heilung und sonst was. Und dann passierte das tatsächlich. Und in dieser Vollmacht, wenn Gott uns dazu beruft, wenn uns das innerlich klar ist, dürfen wir auch handeln. Also was auch unser Text sagt, geht hin in alle Welt. Und unsere Welt ist ja meistens hier Homberg oder Friedendorf oder wo die Einzelnen herkommen. Bei mir ist Borken und da gehe ich hin in die Stadt. Und wenn ich zum Einkaufen gehe, dann gehe ich hin im Namen Jesu zu Lidl. Mit der Offenheit, dass Jesus jetzt redet und irgendwie da einen Kontakt schenkt. Gegen Abend treffe ich meistens einen unserer Flüchtlinge aus irgendeinem Land, auch aus dem Iran oder sonst irgendwo, wo sie herkommen. Und da kommen wir dann auch ins Gespräch, in Lidl, vor Lidl. Das ist so schön zu sehen, oder auf der Straße. Auch immer wieder dann auch vom Glauben anfangen. Also Vollmacht wahrnehmen und anwenden. Das war der zweite Punkt. Und der dritte, das ganz entscheidend jetzt, die Grenzen der Vollmacht. Das Problem ist ja, Gott hat alle Vollmacht, aber er setzt sich selber Grenzen in dieser Vollmacht. Er hätte die Vollmacht, sofort den Krieg im Iran zu beenden. Gott hat die Macht, Kriege zu beenden. Und als wir, ich weiß jetzt nicht, wo das war, aber irgendein Gebetsfrühstück hatten wir schon gesprochen drüber. Und da spürten wir auf einmal, wie Gott redete und sagte, ich werde den Krieg ich würde die Probleme im Iran lösen. Das war für uns in dem Moment völlig klar. Und wir haben Gott gedankt und gepriesen dafür, dass das passieren wird. Das ist jetzt allerdings schon ein halbes Jahr her. Gott hat anscheinend einen anderen Zeitmaßstab als ich. Ich würde ja, das gleich morgen passiert. Aber Gott setzt sich Grenzen, zeitliche Grenzen, auch Machtgrenzen. Warum? Ich kann es nicht in jedem Fall wissen. Irgendwo hat er noch was vor in diesem Land. Vor in anderen Ländern, vor auch in unserem Land, vor mit Menschen, wenn wir manchmal sehr lange warten müssen, bis sie vielleicht zum Glauben finden. Gott setzt sich Grenzen. Und Gott setzt auch Grenzen, das ist vielleicht ein Grund, warum, weil wir freie Menschen sind. Es sind ja nicht alles Christen in dieser Welt. Ob es dann besser wäre, weiß ich auch nicht. Aber es gibt viele, die keine Christen sind und vieles anstellen in dieser Welt. Und die Menschen haben die Freiheit dazu. Freiheit, ganz schlimme Sachen zu machen, hat jeder die Freiheit dazu. Und ich merke bei mir manchmal in Gedanken, was da alles so hochkommt, immer wieder abbremsen und abblockieren und diese Freiheit da wirklich einschränken, beschränken in den Willen Gottes. Und einmal wissen wir sowieso, dass das Böse vorübergeht, dass diese Zeit kommt, wo Gottes Allmacht, Vollmacht dann voll und ganz klar ist in dieser Welt. Die wird auf jeden Fall kommen. Und wir müssen auch für uns persönlich sagen, dass wir begrenzt sind in all unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten. Das merken wir schon an der Schule, dass wir nicht überall Einsen mitbekommen oder manche auch nicht irgendwo sich Grenzen setzen müssen. Wir sind begrenzt in allen Bereichen und müssen aber immer wieder lernen, auch die Grenzen zu erweitern. Und das Interessante ist aber, dass wir mal Unterschied machen zwischen Begrenzungen, die wir haben, oder Schwachheiten. Wenn wir schwach sind im Glauben oder sonst irgendwo in der Welt, ist das kein Hinderungsgrund für Gott. Im 2. Korintherbrief steht, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und oft ist diese Schwachheit eine Voraussetzung für Gottes Stärke. Wenn ich stark bin und meine, ich könnte das jetzt machen alles, dann brauche ich ja Gott gar nicht mehr. Aber wenn ich weiß, ich bin schwach, dann fange ich auch an zu beten und dann bitte ich um Gottes Kraft und um Gottes Stärke und dann kann Gott sich eben auch verherrlichen. Und dann ist seine Kraft in den Schwachen mächtig. Und von daher, seid schwach, habt Mut, auch Schwachheiten zuzugeben. Und es war manchmal interessant, auch bei Hoffnung für dich, wenn ich da als Leiter dann irgendwann sagte, ich habe das und das angestellt und tut mir leid und so weiter. Die waren richtig glücklich und zufrieden, dass ich auch nur ein Mensch bin. Es ist auch gut, wenn wir unsere Schwachheiten, auch unsere Schuld untereinander austauschen. Und so ist die Vollmacht letztlich immer, wie es deutlich macht, an Gottes Willen gebunden. Ich möchte noch mal ein Beispiel nennen. Wir waren in Marias Heimat jetzt nach Weihnachten und hatten dann eine Bekannte besucht im Krankenhaus. Die hat Krebs und ist da schon in einer Palliativstation gewesen. Der Mann war depressiv und hat sie gar nicht mehr besucht. Und wir sind da hingegangen und fanden auf einmal eine Frau vor, die da glücklich im Bett saß und sich freute und sagte, toll, dass ihr kommt. Die Freude war noch viel tiefer. Sie freute sich, dass Jesus bei ihr war. Sie freute sich, dass sie nach Hause gehen konnte zu Jesus in den Himmel. Und da sagt sie, ja, nachher kommt noch eine Frau, die möchte auch mit mir beten und die möchte auf jeden Fall, dass ich gesund werde. Da habe ich gesagt, ist das jetzt wirklich dran? Ich habe dann weitergebetet innerlich, ist es wirklich, Herr, willst du wirklich, dass sie jetzt geheilt wird? Weil ich hätte da keine Angst gehabt, wenn Jesus mir das gesagt hätte, zu beten. Also da war mir innerlich klar, die Frau möchte gern zu Jesus kommen, möglichst bald. Und da haben wir nur noch für sie gebetet, haben sie im Namen Jesu gesegnet und haben ihr Mut gemacht. Jetzt diese letzten Schritte, letzten Tage, inzwischen ist er auch gestorben und ist bei ihrem Herrn. Also wichtig ist in solchen Situationen immer wieder zu gucken, was will Jesus eigentlich? Es werden heute nicht alle Kranken geheilt, auch wenn manche so auftreten und sagen, dass das passiert und bringen dann andere eher in Schwierigkeiten, wenn sie dann keine Heilung erfahren. Und ich denke an unsere Martina Köninger, die ja auch im Rollstuhl gesessen hat oder noch sitzt und für die Behindertenarbeit bei der Evangelischen Allianz zuständig ist, heute Leiterin da ist. Und das sagte auch jemand so, du bist jetzt geheilt, steh auf. Aber es passierte eben nicht. Da ganz nüchtern die Grenzen sehen und nicht sich dann noch ein schlechtes Gewissen machen und sagen, ja, ich habe einen schlimmen Glauben oder sowas. Wenn man von Jesus abhängig ist, auf seine Stimme hört, dann darf man sicher sein, wenn ich jetzt nicht höre, dass er hier heilen möchte, dann darf ich auch dazu stehen und diesen Schritt dann in dieser Richtung gehen. Grenzen der Vollmacht war jetzt dieser letzte Teil. Also Grenzen akzeptieren, die ich habe, aber auch Grenzen immer wieder versuchen zu erweitern, indem ich Gott frage, was willst du, der grenzenlos ist. Aber auch sehen, dass selbst Gott sich Grenzen setzt und diese Grenzen akzeptieren. Gott hat alle Macht und Gewalt. Das bleibt so und ist auch heute so. Und so möchte ich ihm entgegentreten, so möchte ich ihn fragen, so möchte ich mit ihm eine Beziehung pflegen. Der Vater im Himmel, der seinen Kindern gute Gaben schenkt, der viel lieber schenkt, als ich als Vater meinen Kindern irgendwas gebe. Gott will uns beschenken mit seiner Stimme und uns sagen auch, was wir tun sollen. Er gibt uns Vollmacht in Situationen, beschenkt er uns mit seiner Vollmacht. Das dürfen wir ihm voll und ganz zutrauen. Und deshalb suchen wir ihn im Gebet und erleben ihn dann in der uns zugewiesenen Vollmacht. Amen.